Ja, ich grüße euch auch an diesem Morgen. Danke für die Einladung. Ich würde am Anfang ein Gebet sprechen. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir hier zusammen sein dürfen. Wir danken dir, dass wir dich loben dürfen, dass wir uns erfüllen lassen dürfen von dir, dem lebendigen Gott. Wir danken dir für Pfingsten, danken dir auch für das, was wir gehört haben, ja, dass du uns erfüllt hast mit dem, was wir brauchen für unser Leben, was wir brauchen auch zur Erkenntnis deines Wortes und dass es uns erfüllt und Mut macht, auch im Blick nach vorne. So heilige uns in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ein weiser Mann und sein Lehrling wandern durch die arabische Wüste. An einer Oase stoßen sie auf drei Männer, die sich heftig streiten. Auf die Frage, was ihre Gemüter denn so erhitzt, antwortet der älteste der drei Männer: Wir sind drei Brüder und unser Vater ist vor einer Woche verstorben. Er hat uns 35 Kamele als Erbe hinterlassen. Er sagt, dass ich als der älteste Sohn die Hälfte bekomme. Ahmed, der mittlere, soll ein Drittel bekommen und Igor, der jüngste, ein Neuntel. Jetzt können wir uns aber nicht einigen, weil wir die 35 Kamele so nicht aufteilen können. Jeder Vorschlag, den einer unterbreitet, wird von dem anderen abgelehnt. Der weise Mann sagt dazu: Lasst mich die Aufteilung der 35 Kamele übernehmen. Er dreht sich um und nimmt das Kamel seines Knechtes, das hinter ihm steht, der rebelliert, weil er Angst hat, das Kamel zu verlieren und er muss die Last dann selbst tragen. Und der weise Mann sagt: Lass mal, ich weiß, was ich tue. Dann wandte er sich zu dem älteren Bruder und sagt: Ich nehme jetzt dieses eine Kamel, was uns gehört, somit haben wir 36 Kamele. Dann wandte er sich zu dem älteren Bruder und sagte: Du bekommst die Hälfte, das sind 18 Kamele. Zu dem mittleren Bruder sagt er: Du bekommst ein Drittel von 36, das sind 12 Kamele. Und zum jüngsten: Du bekommst ein Neuntel, das sind 4 Kamele. Wenn wir das alles zusammenzählen, die 18 für den Ältesten, die 12 für den Mittleren und die 4 für den Jüngsten, dann ergeben das 34 Kamele. Ein Kamel gehört meinem Lehrling und er bekommt dieses zurück. Das übrige Kamel bekomme ich, weil ich das Problem gelöst habe. Das ist natürlich eine mathematische Fata Morgana. Das geht so nicht. Das lässt sich auch mathematisch klären. Aber ich dachte, es ist ein gutes Beispiel auch so für die Situation der Jünger. Sie sind alleine gelassen. Kreuzigung, Auferstehung, es liegt hinter ihnen. Es ist etwas, was sie verbindet miteinander. Ein Mitgehen mit diesem Jesus, ein Erleben mit diesem Jesus. All das, was sie einfach auch mit ihm zusammen durchgemacht haben, aber irgendwie unwirklich jetzt in dieser Situation. Es scheint wie bei diesen drei Brüdern, sie haben ein Erbe angetreten, aber keine Lösung. Wie geht es jetzt weiter? Seht, das ist bei den Jüngern, natürlich ist der Zusammenhalt da, ein Erinnern, ein gemeinsames Erleben. Sie hoffen und beten, aber ohne Lebendigkeit. Wie geht das jetzt weiter? Und letztlich auch ohne Verstehen. Und ich denke, dass das heute Morgen so zum Ausdruck kommt. Ich möchte keine Textpredigt halten, sondern heute Morgen einfach ein Stück weit uns an diese Verstehensweisen heranführen. Und dann auf einmal alles anders. Plötzlich sind sie nach diesem Pfingsterlebnis im wahrsten Sinne des Wortes begeistert und völlig verändert. Sie werden von etwas erfasst, dessen sie nicht Herr sind. Es geschieht einfach etwas mit ihnen. Und zwar so elementar, dass sie die Umwelt, Apostelgeschichte 2, für betrunken hält. Alles mit Jesus bekommt eine neue Klammer und wird erfüllt von Leben und Verstehen. Ich hatte das Beispiel letzte Woche schon einmal in unserem Seniorenheim gebracht und ich möchte es hier auch noch mal erwähnen. Vielleicht kennen Sie dieses Wort Paradigmenwechsel. Haben Sie schon mal irgendwie gehört? Paradigmenwechsel, und der findet genau hier statt. Ein Paradigmenwechsel hat mal ein Autor wie folgt beschrieben. Er hat das erlebt in einem Bus, der überfüllt war nach der Arbeitszeit. Er sitzt in diesem Bus mit dabei und dort in diesem Bus wuseln zwei Kinder rum, zwei Jungs, die belästigen die Mitfahrer, die Passagiere. Sie sind rüpelhaft, sie sind laut und nachdem sie noch einen Mann auch noch angefasst haben, wird es einem dieser Gäste im Bus doch zu viel. Und der Vater, er stiert die ganze Zeit vor sich hin, er reglementiert seine Kinder nicht. Und dann geht dieser Mann zu ihm und sagt, können Sie nicht Ihren Kindern einmal sagen, dass sie sich hier benehmen sollen? Dann schaut der Vater auf und sagte Folgendes, wissen Sie, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Ich habe meine Frau und meine Kinder ihre Mutter verloren. Jetzt stand ein Paradigmenwechsel statt. Was war? Die Situation war die gleiche. Aber das Verstehen war ein völlig anderes. Plötzlich verstand man diese Kinder. Plötzlich konnte man mitfühlen mit ihnen. Das ist ein einfaches Beispiel für einen Paradigmenwechsel. Das heißt, es ist immer noch so, wie es war, aber trotzdem völlig anders. Das ist ja auch der Inhalt der Pfingstpredigt. Es ist ein Abrufen von Geschichten, von Dingen, die jeder kannte. Reihenfolgen und plötzlich anders. Plötzlich ist ein Verstehen da und da kommen wir gleich noch darauf zurück. Bei den vielen Straßen- und Busseinsätzen, die ich durchgeführt habe hier in unserem Land, ich war ja etwa 10 Jahre als Evangelist unterwegs und wir haben sehr viele Straßeneinsätze gemacht mit jungen Leuten, die dann Freizeiten gemacht haben und die dann eine Woche mit uns in den Fußgängerzonen der Großstädte waren, wo ein Mobil stand, ein Bus stand, wo wir so ein fahrendes T-Mobil hatten. Und dann hatten wir immer so junge Leute dabei, die da mitgearbeitet haben. Und es war immer sehr wichtig, diese Leute vorher zu informieren. Die hatten meistens ein volles Herz und sind dann auf die Leute gestürmt und dann haben sie alles falsch gemacht. Man kann auch mit dem Evangelium alles falsch machen. Wir haben ihnen deutlich gemacht, das, was im 1. Korintherbrief steht. Ich lese euch das mal vor. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern der Geist, der aus Gott ist, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren, sondern mit Worten, die der Geist versteht und lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ihr Lieben, bei jeder Begegnung in einer Fußgängerzone muss ich mit diesem Wissen aus 1. Korinther 2 Menschen begegnen. Sonst geht das in die Hose. Ich habe weit über 400 Beerdigungen gehalten und ich habe mich in den Beerdigungspredigten verändert. Früher dachte ich, richtig Feuer predigen vom Himmel. Und Menschen verstehen es nicht. Aber wenn es mir gelingt, einen Menschen eine Stufe weiterzubringen in seinem Denken, in seiner Akzeptanz, das, was Gott mit ihm vorhat, dann habe ich viel mehr erreicht. Wie heißt es, der eine begießt, der andere pflanzt? Wir müssen nicht den Sack zumachen wollen, das stößt Menschen ab. Das gelingt eigentlich nie. Dass sich Menschen bei einer feurigen Beerdigungspredigt nachher bekehren, wird wahrscheinlich sehr selten stattfinden. Aber dass Menschen zum Nachdenken kommen, einen Schritt tun, das passiert. Das habe ich oft erlebt. dass Menschen nachher kamen und haben nachgefragt. Professor Helmut Thielicke stellt fest, letztlich bedeutet, dass Gleiches immer nur Gleiches erkannt werden kann. Wir sind aber Gott ungeistlich, darum erkennen wir ihn nicht. Das ist 1. Korinther 2. Ich habe heute Morgen einen Bericht gelesen von einem Leserbrief, der stand in der oberhessischen Presse, von einem Dr. Tralala. Und dieser Doktor, er versuchte wissenschaftlich mir zu erklären, wie dumm ich bin, weil ich an Himmelfahrt und Pfingsten glaube. Er konnte das alles erklären, alles. Und Gott lacht seiner. Hier ist ein Mensch, der menschlich denkt. Und wir müssen uns gebrauchen lassen, auch durch den Heiligen Geist, Menschen zu begegnen, um sie Schritt für Schritt weiterzuführen. Was aus dem Fleisch geboren wird, ist Fleisch, sagt Johannes schon im ersten Kapitel. Aber Gott öffnet sich dem suchenden Menschen und beschenkt ihn mit dem Heiligen Geist, der in alle Wahrheit führt. Ich habe euch das hier schon mal erklärt oder erzählt. Ich bin erst mit 33 zum Glauben gekommen. Völlig ungeistliches Umfeld. Für mich waren Menschen, die sonntags wie hier in so eine Gemeinde gingen, wie hier oder in die Kirche, waren für mich schwache Leute. Und dann hatte ich diese Begegnung. Muss ich jetzt nicht ausführen. Es war aber sehr persönlich und ich erkannte es. Das, was Grundlage unseres Glaubens ist, das wir auch nicht mehr hinterfragen, ist für glaubensdistanzierte Menschen eine Herausforderung. Das müssen wir immer berücksichtigen. Gerade von Weihnachten bis Pfingsten ist unser geistlicher Mensch auch geistig, intellektuell gefordert. Lassen wir das mal an uns ran. Und der Glaubensdistanzierte ist völlig überfordert und antwortet damals wie heute eben 1. Korinther 2 mit Torheit. Jungfrauengeburt. Gott wird Mensch. Jesus stirbt stellvertretend schändlich an einem Kreuz. Auferstehung. Himmelfahrt. Ausgießung des Heiligen Geistes. Wiederkunft Jesu. Das sind Brocken. Natürlich gibt es auch heute noch Menschen, die irgendwo religiös interessiert sind. Es war der Theologe Barth, der einmal sagte, wir ersticken in einem Meer von Information und Belanglosigkeit und Religiosität. Der hatte recht. Viele bejahen das. Gerne baut man sich aus den Versatzstücken verschiedener Religionen seine eigene religiöse Nische. Aber diese religiösen Überzeugungen, ihr Lieben, und da müssen wir uns auch hinterfragen. Es heißt ja auch wieder im Korintherbrief, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Sollen wir ja tun. Diese religiösen Überzeugungen, die wir abrufen, aber die uns nicht verändern, nehmen immer weniger oder überhaupt keinen Einfluss mehr auf unser tägliches Leben. Wir können uns hier zusammensetzen, wir können singen, aber wie sieht's denn ab morgen aus? Wie sieht's in der Woche aus? Wie sieht unser Lebensstil aus? Wie sieht unsere Ehen aus? Unser Miteinander? Wie ist es mit unserer Gedankenwelt? Wie ist es, wenn wir alleine sind? Nietzsche, er sagte Folgendes, ich zitiere ihn, ein Gottesleugner. Nietzsche sagte einmal, wir sind deshalb so gerne in der Natur, weil sie keine Meinung über uns hat, Entschuldigung. Man fühlt sich Gott sehr nahe in der Natur und kann trotzdem so weiterleben wie bisher. Der hatte was verstanden, dieser Gottesleugner. Ich begegne Gott irgendwie emotional in der Natur, Aber wie schön, ich muss mich nicht verändern. Wir müssen uns hinterfragen, ob diese Ansätze nicht manchmal, wie gesagt, auch bei uns anzutreffen sind. Wirkliches Christsein ohne den Heiligen Geist ist nicht vorstellbar. Und ich wollte eben schon mal am Anfang hier vorne hinkommen. Ich habe es dann gelassen, aber jetzt habe ich den Mut, einfach mal einzubauen. Wisst ihr, ich bin so ein bisschen abgekommen von all dem, in jeder Situation nachzufragen, Herr, was willst du mir damit sagen? Das ist eine gefährliche Sache. Ein einfaches Beispiel. Ich komme damals von meiner Stelle in Rundshausen. Ich hatte einen Briefumschlag am Beifahrersitz liegen, war adressiert, alles gut, Briefmarke drauf, wollte ich in Gladenbach bei der Post einwerfen. Als ich in Erdhausen war, stellte ich fest, vergessen. Da habe ich gedacht, kannst du auch morgen einwerfen. Und dann, wo der Gedanke herkommt, weiß ich nicht. Plötzlich sagte ich mir, ach Gott, was willst du mir damit sagen? Was wollte er mir denn damit sagen? Jetzt bin ich gespannt. Genauso habe ich das gesagt. Also zurückgefahren, auf die Post, Brief eingeworfen, zurückgefahren, tat sich nichts. Was wird denn jetzt passieren? Es passierte was. Ich habe ein Reh angefahren. Also Vorsicht. Ich glaube, das wollte mir Gott damit nicht sagen. Also hier können wir auch manchmal ganz menschlich handeln und argumentieren. Wirkliches Christsein ohne den Heiligen Geist ist nicht vorstellbar. Dieser Geist, der laut Jesus Christus eben in Johannes 14 und 16 in alle Wahrheit führt. Der von Schuld und Sünde überführt und uns der Gotteskindschaft bestätigt, wie Paulus das im Römerbrief feststellt. Und weil das so ist, muss ich wissen, was mich antreibt, was mich im wahrsten Sinne des Wortes begeistert. Begeistert an meinem himmlischen Vater, dem Sohn, dem Wort Gottes, dem Gebet, der Gemeinde, ist bei mir nicht immer abrufbar, diese Begeisterung. Manchmal kämpfe ich mich auch so durch den Tag durch, auch im Blick auf meinen Glauben. Aber seht, das Vorrecht und die Kraftquelle neutestamentlicher Gemeinde ist eben der Heilige Geist. Das ist das, was uns auch in dem Globalen verändert vom Alten Testament her. Nehmen wir zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir haben ja eben ein Lied gesungen, da war das so ein bisschen ansatzweise erkennbar. Ich finde es eigentlich sehr schade, dass wir dieses Glaubensbekenntnis so wenig auch in unseren Gemeinden aufsagen. Hat so ein Nischendasein. Warum, weiß ich nicht. Im Blick auf den Heiligen Geist, interessant, im Glaubensbekenntnis stellen wir etwas fest. Während Gott, der Vater und Jesus in seiner Tätigkeit beschrieben wird, in dem apostolischen Glaubensbekenntnis, wird bei dem Heiligen Geist der Fokus auf seine Wirkung gelegt. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Auswirkungen. Es ist diese besondere Kraft, dieser Offenbarer, ohne den es keine Gottesoffenbarung gibt. Kurzum, Gott in uns. Im Alten Testament sieht das etwas anders aus. Hier war der Geist Gottes punktuell auf Menschen begrenzt, auf Männer und Frauen. Und das bedeutete, Gott konnte ihnen den Geist geben und auch wieder nehmen. So geschah das. Und doch macht Gott im Alten Testament im Hesekiel-Buch Kapitel 11, 19 schon eine prophetische Ankündigung, die sich auf Pfingsten oder an Pfingsten erfüllt. Ich zitiere, und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Eine Ankündigung im Alten Testament. Natürlich wäre es schön, mitzuerleben vom Alten Testament her, auf welche wunderbare Weise Gott damals gewirkt hat. Meer geteilt, Wasser aus dem Felsen, Speisung tausender von Menschen im Neuen Testament, Heiligung, Totenauferweckung, aber auch im Alten Testament durch Manna und die Wachteln. Da treffen wir David einmal im Himmel und fragen ihn: Du David, was hast du denn damals so empfunden, als du mit deiner einfachen Schleuder da diesen Riesen von den Beinen geholt hast? Und David wird uns sagen: Erzähle du mir, wie es auf der Erde war, als der Heilige Geist in dir lebte und der immer da war, wenn du schwach warst. Wir treffen Mose und fragen: Wie war das, bei Tag der Wolkensäule und des Nachts der Feuersäule zu folgen? Wie war das, Gott auf dem Sinai zu erleben, im persönlichen Gespräch, der Übergabe dieser Steintafel? Das muss doch Wahnsinn gewesen sein, Mose. Und Mose würde uns vielleicht sagen: Ich musste auf den Berg hinaufsteigen, um Gott nahe zu sein. Erzähle du mir doch mal, wie das war, wenn der jeden Tag bei dir war. Seht, wir lesen im Alten Testament, dass Gott immer mit Menschen war. Gott war mit Abraham, Gott war mit Josef, Gott war mit Mose, Gott war mit Nehemia, und wir könnten eine Unzahl von Namen hier noch ergänzen. Im Neuen Testament lesen wir immer wieder, dass Jesus bei seinen Jüngern war. Aber nach Himmelfahrt und Pfingsten war er in ihnen. Ein Schritt weiter. Die Jünger sind von einem auf den anderen Moment verändert. Wie oft haben wir diese punktuelle Veränderung während Evangelisationen, ihr lieben Leute, erlebt? Die habe ich oft erlebt. Ich kann mich an einen Studenten erinnern. Wir standen in Heidelberg, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählte, wir standen in Heidelberg mit dem Bus an einer bekannten Brücke, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Und dieser Mann lebte unter dieser Brücke. Und unser Bus stand so etwa 50 Meter weiter weg. Und irgendwann kam er an einem der Tage zaghaft zu uns, denn es gab dort Tee, Kaffee, Plätzchen, und das ließ er sich gefallen. Und so saß dieser Mann den ganzen Tag bei uns am Bus, ein totaler Gottesleugner. Der hat sogar in Gespräche eingewirkt und gesagt: Glauben Sie das nicht, das ist alles Unfug. Im Gespräch mit ihm, ich mache es kurz, stellte sich heraus, ein sehr interessanter Mann, studierte. Er war durch verschiedene persönliche Dinge auf die Straße gekommen und lebte jetzt just unter dieser Brücke. Abends evangelisierte ich in der Gemeinde, tagsüber waren wir, wie gesagt, dort in der Fußgängerzone oder dort in den Wiesen dort unten am Neckar, schönes Wetter. Und abends ging er auch mit, denn in der Gemeinde gab es warmes Essen. Und so war er mehrere Tage dabei. Am letzten Abend, ich wollte an diesem Abend noch abreisen, wieder von Heidelberg nach Hause, wir waren 10 Tage da, da kam er zu mir und sagte: Rudolf, wir duzten uns, darf ich mal mit dir reden? Und ich ging mit ihm in einen separaten Raum und er sagte: Irgendwas ist passiert. Irgendwie habe ich das alles im Kopf, was ich jetzt gehört habe, diese ganzen Tage, aber ich kann es einfach nicht glauben. Kannst du mir da helfen? Tja, was machst du denn dann? Und dann finde ich, dass der Heilige Geist mir da eine Eingebung gegeben hat. Und die war genau richtig. Ich bin jahrelang mit dem Zug nach Gießen gefahren und an einem Abend kam ich zurück. Es war schon dunkel, ich hatte Überstunden gemacht. Und im Bahnhof in Gladenbach war schon alles dunkel. Und da war eine Telefonzelle. Türen waren ja offen vom Bahnhof, also jetzt im Warteraum und im Durchgangsbereich. Und ich wollte telefonieren, dass man mich abholt, weil es goss aus Strömen. Aber ich kam mit dem Telefon da nicht klar. Da dachte ich, das wird nichts. Und dann auf einmal überlegte ich und dachte, ich gehe jetzt mal in die Telefonzelle richtig rein. Ich hatte nämlich nur so getastet, es war stockdunkel. Und dann ging ich in die Telefonzelle rein und unter dem Fußboden war ein Kontakt und es wurde hell. Es ging ein Licht an. Und ich konnte telefonieren. Dieses banale Beispiel sagte ich diesem Studenten. Und was dann geschah, werde ich nie vergessen. Er sprang hoch, er betete und lief umher und sagte jedem, was passiert war. Und das war nicht einfach so eine Ad-hoc-Entscheidung. Ich habe ihn nachher auch noch mehrfach besucht, 2, 3 Jahre später, er wohnte dann in Mannheim. Er ging in eine Familie nahm ihn damals von der Straße direkt auf. Er hat die ersten 14 Tage im Garten geschlafen, weil er nicht gleich ins Haus konnte. Das war ihm alles neu. Und so kam er vom Garten, vom Balkon schlief er dann und dann kam er in ein Zimmer und war von dieser Familie die ersten Wochen dort aufgenommen. Das passiert. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard sagte einmal, ein Mensch muss, um glauben zu können, mit der Person Jesu und dem Bibelwort gleichzeitig werden. Hat er recht. Seht, ich komme zum Ende. Und das ist die Auswirkung des Heiligen Geistes, wenn bisher pure Information zu einem Teil meines Lebens wird und ich mich in einem neuen Blick sehe. Wenn das Evangelium, und das ist wichtig, bei jeder Evangelisation, wenn das Evangelium durch meinen persönlichen Lebensfilter läuft, ansonsten werde ich das Wort nicht annehmen. Wenn dieses Evangelium durch meine Lebensgeschichte läuft, durch meinen Lebensfilter, ich entdecke die Lebendigkeit des Wortes Gottes und wie es persönlich in meinem Leben und meiner Geschichte hineinredet. Genau das erleben wir auch in der Predigt dieses Fischers Petrus, der mit einfachen Worten jetzt das predigt, was für die Zuhörer nichts Neues war. Dieser Petrus hatte keinen Kursus oder ein Seminar für Homiletik besucht, gar nichts. Das war ein einfacher Mann. Der wusste auch an diesem Morgen noch nicht, dass er predigen wird. Der kam ohne Konzept. Der hatte auch keine Einteilung seiner Predigt. Und trotzdem kann man die Einteilung seiner Predigt erkennen. Und er wusste es selbst nicht. Gott gebrauchte diesen Mann, diesen einfachen Mann. Und das Resultat waren 3000 Bekehrungen. Verrückt, oder? Ihr Lieben, diese Zuhörer kannten die ganzen alten Geschichten, entdeckten aber gleichzeitig den neuen Ton, der damit verbunden war. Plötzlich wird aus toten Worten eine lebendige Geschichte, eine Geschichte, die ihnen ins Herz drang. Es ist wie bei einem kleinen Kind, das wenn es noch ganz klein ist, in einen Spiegel sieht und irgendwie sich nicht richtig angesprochen fühlt. Bis dieses Kind irgendwann entdeckt, das bin ja ich. Das bin ich ja. Es verbindet seine Persönlichkeit mit dem Spiegelbild. Nicht anderes ist das, was ich sagte, wo ich entdecke, der verlorene Sohn ist kein rühriges Gleichnis mit einem Happy End, sondern das ist mein persönliches Heimkommen. Mein Egoismus, der mich von Gott entfernen ließ und dass der liebende Vater Arme ausbreitet für meine Heimkehr. Pfingsten nimmt uns mit hinein in das Innere des Heiligtums und lässt uns durch die geöffneten Fenster Gott in seiner Schönheit und in seinem Handeln, in seinem Sohn Jesus Christus erleben und zu meiner Geschichte werden, zu meiner persönlichen Geschichte. Ich sage das oft bei Beerdigungen. Der Glaube besteht für mich, wenn ich ihn erklären soll, in 3 einfachen Punkten. Glaube beginnt immer mit einer Begegnung. Wie in einer Ehe. Ich begegne einem Menschen. Meiner Frau bin ich vor 54 Jahren begegnet. Es begann mit einer Begegnung, ich kannte sie nicht. Ein Zufall führte uns zusammen. Ich begegnete ihr. Und aus dieser Begegnung entstand eine Beziehung. Und aus dieser Beziehung entstand und entsteht bis heute bei uns eine Geschichte. Und so ist es mit dem Glauben. Ein Mensch begegnet Jesus. Es kommt zu einer Beziehung, zu einer intensiven Beziehung. Und aus dieser Beziehung entsteht die Geschichte eines Menschen mit seinem Gott. Das ist für mich Glaube und nichts anderes. Und das ist erfüllt mit so vielen Facetten, mit so vielen ganz persönlichen Dingen, die bei dem anderen ganz anders laufen können. Und ein letztes: Der Heilige Geist macht uns nicht zu Endverbrauchern, sondern stellt uns in die Dynamik und den Prozess des gemeindlichen Miteinanders. In diesem lebendigen Verbund geschieht auch heute noch das, was Luther einmal sagte. Und das ist mein letztes Wort. Das ist ein interessantes Wort. Luther sagte einmal: Was nicht zum Dienst wird, das wird zum Raub. Denkt darüber mal nach. Was nicht zum Dienst wird, wird zum Raub. Wenn ich mein Christsein nicht lebe, verkommt es. Verkommt es. Und ich habe viele Christen erlebt, da ist das passiert. Da ist nichts mehr da. Amen.